herzlich willkommen zum Best Buddy Podcast. Episode 22 schon wieder die dritte Episode der zweiten Staffel. Wie immer mit dabei der liebe Dennis. Hallo Dennis, guten Morgen.
Hallo Justus, guten Morgen, grüß dich. Immer noch leicht erkältet, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Grüß dich.
Hi, man könnte meinen, wir nehmen hier jede Episode am Stück auf, aber nein, ist es nicht so. Dennis ist wirklich seit über zwei Wochen schon etwas kränklich unterwegs, aber dennoch hier dabei. Dementsprechend vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin Justus, einer der Gründer von Alpenwurf. Und heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar geht es um den Hundetrainer. Und da haben wir ja Dennis als Experten direkt am Start. Und es geht vor allem um das Thema, wie erkenne ich einen guten Hundetrainer? Wir arbeiten mit Alpenwurf ja auch mit extrem vielen Hundeschulen zusammen, über 60 in Deutschland jetzt schon. Und dementsprechend haben wir natürlich auch einiges an Erfahrung gesammelt. Dennis' Erfahrung, da natürlich vorab so ein bisschen als Disclaimer zu sagen, das sind alles nur unsere Meinung und genau. Es kann natürlich auch einzelne oder andere Konzepte geben, die super funktionieren. Ich glaube, am Ende ist es immer sehr individuell zu sagen. Und hier basiert es eben auf unseren Erfahrungen, was so Sachen sind, auf die man achten sollte. Aber kein Anspruch auf Vollständigkeit oder hundertprozentige Richtigkeit an der Stelle.
Genau. Kann ich nur unterschreiben. Ne, das sind alles subjektive Meinungen und Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben. Und das ist ein sehr, sehr großes und breites Feld im Bereich Hundetraining.
Ich glaube, in Deutschland gibt es so um die 3.800 Hundetrainer, wenn ich ist zumindest in so manchen Verzeichnissen drin. Und das ist irre, wie viele Hundeschulen es eigentlich gibt. Und wenn wir da reinstarten, so mit grundlegenden Qualifikationen, so wie ich die Hard Facts, die vielleicht auch greifbar sind, so was muss so ein Hundetrainer unbedingt haben, um sich einerseits Hundetrainer nennen zu dürfen und um halt auch arbeiten zu dürfen?
Ja, da fängt das ja schon an, das Thema. Also wo kann man so eine Ausbildung machen? Wo lässt man sich ausbilden? Und das ist in Deutschland leider noch nicht so ganz einheitlich, was auf der einen Seite vorteilhaft sein könnte, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen negativ ist natürlich. Ne? Also wenn wir keine einheitliche Ausbildung haben, dann kann so, ich sag mal auf gut Deutsch, jeder so sein Ding machen so ein bisschen. Das heißt jetzt nicht, dass das eine schlechte oder besser ist, aber es ist keine Einheit dabei, eine einheitliche Ausbildung. Und ich weiß, dass die IHK Düsseldorf und IHK Potsdam so die einzigen Handwerkskammern sind, die diese Ausbildung auch staatlich anbieten tatsächlich. Okay. Ich selber habe die bei der IHK Düsseldorf absolviert, in Kooperation mit der IHK Potsdam und bin auch dementsprechend ganz froh darüber, dass das über so ein Institut auch dann geklappt hat. Und aber es gibt halt ganz viele, ich sag mal, kommerzielle Hundeschulen, Hundetrainer, die auch selber eigene Hundetrainerausbildung anbieten, was auch völlig in Ordnung ist. Aber am Ende des Tages muss das natürlich auch dann abgestimmt sein mit dem Veterinäramt. Und das Allerwichtigste ist dann auf die Frage, Justus, was braucht der Trainer? Der braucht auf jeden Fall die Erlaubnis dafür. Das nennt sich den Paragraph 11.
In Elva, und,
genau, und den bekommst du halt nicht direkt nach der Ausbildung, sondern das Veterinäramt schaut dann nochmal drüber, was sind die Inhalte dieser Ausbildung und wird das so genehmigt. Und das kann natürlich auch dann sein, wenn etwas fehlen sollte, dann muss das nachgeholt werden in einer extra, in Anführungsstrichen, Ausbildung oder Modul nochmal. Und das ist halt so, ne? Also das ist halt das Schwierige. Das heißt, wenn du eine Ausbildung machst und nach der Ausbildung, die abgeschlossen hast, heißt das noch nicht, dass du praktisch und theoretisch dann als Hundetrainer sofort arbeiten darfst. Da sollte man sich gut überlegen, wo man die Ausbildung macht.
Dass das dann passt.
Und dann vorher auch regeln, bekomme ich dadurch den Elfer, wie du schon sagtest. Ne? Ist das damit auch dann sicher? Und da sollte man sich im Vorhinein gut abstimmen und gut anschauen, wo man da auch die Ausbildung da macht, auch tatsächlich.
Ja, das heißt, das ist so die Grundlage, dieser Elferschein, um dann eben doch arbeiten zu können. Und da kriegt man natürlich auch wieder so ein gewisses Fundament rein, auch wenn der Weg dahin vielleicht unterschiedlich ist. Also du hast schon gesagt, die IHK sind so führend. Was sind so andere Anbieter, die sowas anbieten? Oder wer ist da groß oder gibt es da viele kleine?
Ja, staatlich anerkannt ist es wirklich nur die IHK Düsseldorf und IHK Potsdam. Ich weiß gerade gar nicht aktuell, auf welchem Stand die sind, ob das ganz flächig dann ausgebreitet wird. Das wäre schön. aber ist momentan nicht so, ne? Also es gibt dann unterschiedliche Institutionen und Hundeschulen, die das halt anbieten, große und kleine Hundeschulen. Ich kann jetzt gerade gar nicht alle auflisten, aber es ist dann so der normale Werdegang, ne? So andere Institutionen, ATN fällt mir gerade ein, dann Kynos und Zieme und Falke, ja, mhm. die bieten alle sowas an. Und genau, also die sind definitiv gut, aber vorab immer meine Empfehlung hinterfragen, wie das Ganze auch läuft mit der Zertifizierung und dass ich wirklich auch dann als Hundetrainer arbeiten kann tatsächlich.
Dieser Podcast wird präsentiert von Alpenwurf. Ungesunde Hundeernährung ist ein großes und vor allem unterschätztes Krankheitsrisiko für Hunde. Und deshalb gibt es das kaltgepresste Hundefutter von Alpenwurf mit einem 100%ig transparentem Qualitätsversprechen. Das kaltgepresste Futter ist besonders schonend hergestellt und zeichnet sich durch eine transparente Rezeptur und Herkunftsangaben der Zutaten aus, damit du siehst, dass in deinem Futter nur das Beste ist. Nachhaltigkeit spielt dabei eine Riesenrolle und deshalb kommen nicht nur die Zutaten aus der Region, das Futter wird in Deutschland hergestellt, sondern auch bei der Verpackung und beim Versand wird besonders darauf geachtet. Überzeug dich selbst und bestell heute das Futter auf alpenwurf.de. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 10% auf deine erste Bestellung. Guten Appetit und viel Spaß beim Podcast.
Ja, na? Ja, macht total Sinn. Okay, interessant. Und jetzt, ich, Justus, gerade frisch gebackener Hundetrainer, habe meinen 11er-Schein gerade in der Tasche. Und wie geht's dann weiter? Ich habe meine Hundeschule aufgebaut, die ersten Kunden. So, was macht mich da zu einem, oder in Bezug auf mein Außenauftreten, was sind so andere Sachen, auf die man achten sollte, die ich auf die Website schreiben sollte, aus der anderen Perspektive des Kunden? So, man schaut sich ja was auf Google an, man schaut sich die Rezensionen an, man schaut sich die Website an. Was sind da so Sachen, die aus deiner Brille wichtig sind?
Also es ist ja super subjektiv, eine große Frage, wie man das jetzt beantworten soll. Also ich sage immer so, der Hundetrainerberuf, klar arbeiten wir alle mit Hunden auch, und aber mit das Wichtigste ist auch, und ich mache diesen Beruf vor allem, weil ich sehr, sehr gerne mit Menschen arbeite. Das darf man halt nicht vergessen. Ja, also wenn du Hundetrainer bist, wirst du in allererster Linie mit dem Menschen zusammenarbeiten und nicht mit dem Hund. Viele, und das vergessen halt so ein bisschen viele, ne? Und das kriege ich immer so als Rückmeldung auch von meinen Kunden dann her, dass so die Arbeit auf Augenhöhe mit dem Menschen dann so ein bisschen defizitär ist tatsächlich, ne? Also das Hundewissen ist da, methodischer Bereich ist da, man weiß, wie Methoden und Systeme funktionieren und die ganzen Trainingsansätze, aber es wird oft vergessen, dass dahinter ein Mensch steht und da gibt's oftmals ganz andere Themen, die dann so ein Training auch erschweren. Also meines Erachtens muss erstmal die Grundlage sein, dass derjenige oder diejenige sowohl natürlich gerne mit Hunden arbeitet, aber auch mit Menschen arbeitet. Und aus meiner Agenda oder aus meiner Vita kann ich so ein bisschen berichten. Also ich habe das ja mit 16, 17 angefangen. Jetzt bin ich mittlerweile 40 und also über zwei Jahrzehnte hinweg. Und ganz, ganz viele Erfahrungen durfte ich sammeln in so einem, ich sag's mal, Mentoring-Programm. Da war ich über 10 Jahre in einer Hundeschule als Co-Trainer und helfender Trainer tätig und durfte in der Zeit ganz, ganz viele Hunde kennenlernen. Ja, und es macht einen Unterschied, ob du wirklich das nur in der Theorie weißt oder halt es auch in der Praxis wirklich umgesetzt hast. Ne, so, und das war tatsächlich für mich so der größte Schatz und das größte Lernen, weil ich da wirklich ganz, ganz viele Hunde auch selber führen durfte und ich so ein Gefühl dafür entwickelt habe, wie ist es denn mal, einen Kangal zu führen oder wie ist es denn auch mal dann im Gegensatz dazu einen Zwergdackel zu führen. Ja, so, und dann gibt's natürlich auch die Ebene, dass das Wissen und auch die praktische Fähigkeit, aber das auch dann wieder für den einzelnen Menschen zu vermitteln. Da sind wir beim Thema, du kannst noch so gut als Hundetrainer sein und methodische Ansätze und gut sein. Und ich sage immer, Hundetraining ist ein Handwerk. Das ist super viel Fingerspitzengefühl, Körpersprachsignale, wie trete ich auf, Stimmungsübertragung, Lernen durch Nachahmung. Also das reine Wissen ist schön, das ist ein gutes Fundament, aber du musst super schönes Fingerspitzengefühl haben und sensibel dafür sein, empathisch für den Menschen zu sein, auf Augenhöhe. Und ich erlebe immer wieder so, dass so ein bisschen das bei den Kunden so ankommt, als wenn der Trainer immer der Hundeguru wäre, der von Himmel abgesandt worden ist und der über einen dann steht. Ne? Und das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist überhaupt nicht meine Arbeit. Ich versuche den Hund und den Kunden immer dort abzuholen, wo er gerade steht. Auch das ist wichtig, dass man erkennt, wo steht der Hund gerade, welche Fähigkeiten besitzt der Hund, was kann er schon, auf welche Sachen reagiert er. So, und da sind wir auch beim Thema, ich kann halt nicht einfach ein Schema nehmen und dann eine Schablone drauf und dann gut ist. Ne? Also das funktioniert halt nicht so. Und deshalb ist Hundetraining extrem hochgradig individuell. Aus meiner Sicht, um es abzukürzen, macht es einen guten Hundetrainer aus, wenn wir im methodischen Bereich sind, die ganzen Methoden und Trainingsansätze so gut auf das jeweilige Hund-Mensch-Team anzupassen, zu kombinieren, so dass es für dieses Team auch wirklich passt.
Ja, ne? So, und die richtigen Werkzeuge auszuwählen, die man irgendwie in seinem Werkzeugkasten hat, die an der Stelle dann auch funktionieren. Nimmst du eher das Werkzeug Einzeltraining oder Gruppentraining raus? Und da vielleicht auch so ein bisschen Abwägung. Ich glaube, so ein pauschales besser, schlechter kann man nicht wirklich sagen. Aber was sind so Punkte, die eher für das eine sprechen oder für das andere?
Ja, also wenn es, sage ich mal, in komplexe Bereiche gehen, wie zum Beispiel Leinenaggression oder generelle Aggression, Thema Angst, Furcht, Unsicherheit, Meideverhalten, das sind eher so Themen auch eher fürs Einzeltraining. Was aber natürlich dann auch im Anschluss nichts dagegen spricht, dass auch der Hund auch dann natürlich in der Gruppe läuft. Na, also Gruppentraining, sage ich immer, ist bei mir im Training so ein bisschen nachjustieren, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Bei mir gewinnt keiner irgendwie im Pokal. Wir arbeiten nicht für eine Prüfung, wir arbeiten für den Alltag. Und deshalb bin ich auch nicht klassisch auf dem Hundeplatz, sondern trainiere wirklich so, dass der Kunde auch schon Gefühle bekommt, auch im Alltag zu trainieren. Ne, auch das ist ja immer so ein Thema. Mhm. Hundeplatz ja, Hundeplatz nein. Ich habe überhaupt nichts gegen Hundeplatz. Es geht in allererster Linie beim Anlernen eines Verhaltens, dass man in einer reizarmen Umgebung ist. Und da ist der Hundeplatz schon effektiv. Nur vergessen viele dann, das Erlernte auch dann weiter zu festigen und zu generalisieren, halt auch in den Alltag zu übertragen. Und da hängen halt ganz viele. Okay. Das bekomme ich immer als Rückmeldung, ja, dass die mir sagen, das ist schon ja Jahrzehnten so, dass es auf dem Hundeplatz oft funktioniert, aber dann im Alltag halt eben nicht. Und da muss man sich mal schauen, da muss man sich mal genau, da kommt der Punkt, den ich so ein bisschen kritisiere bei Hundeschulen, wie laufen dann solche Hundetrainings ab? Ne, so, und oftmals, wenn man sich das anschaut, sind so die Trainingsinhalte oftmals so inhaltlich aufgebaut, dass man eine Prüfung laufen würde. Ja, also die einzelnen Module, die einzelnen Systeme werden so trainiert, als wenn der Hund oder dass der Mensch mit dem Hund eine sportliche Karriere absolvieren möchte. Und das ist halt nicht so. Man muss halt schauen, welches Bild man dem Hund vermittelt. Und das sollte so alltagsnah wie möglich schon sein. Ja, es bringt mir, klar kann man den Hund einen Fuß beibringen als Beispiel, dass er immer nach oben schaut. Ja. Ist für mich aber im Alltag eigentlich völlig irrelevant. Brauche ich eigentlich gar nicht. Für mich heißt es, dass der Hund an lockerer oder entspannter Leine läuft. Und das brauche ich im Alltag. Ich brauche einen Hund, wenn ich ihm einen Platz vermittle, dass er sich hinlegt. Er muss aber jetzt nicht, wie in der sportlichen Karriere, extrem auf allen Vieren, ja, so gerade liegen. Das ist mir für mich vollkommen egal. Und da muss man halt schauen, ne? Und ist das Training, was dann dort absolviert wird, ist das dann für den Kunden auch dann transportierbar für ihn in den Alltag? Und das hinterfrage ich mich immer. Und da gibt's ja so viele Unterschiede, also kleiner, großer Hund, kleine Menschen, große Menschen, mittelalte Menschen, also, ne, Altersunterschiede, große, kleine, also gibt's ja so viele Unterschiede und da passen halt nicht immer die eine Schablone auf das andere. Das ist super individuell. Und da muss man schauen, wie kann man es dann so anpassen für das jeweilige Hund-Mensch-Team, was ich vorweg schon gesagt habe, dass es für dieses Team auch wirklich passt.
Ja, also wird es auch Sinn machen, an der Stelle vielleicht, bevor man startet in der Hundeschule, mal ganz offen zu besprechen mit dem Hundetrainer, so was möchte ich hier eigentlich erreichen, so warum bin ich hier? Und okay, ich möchte, dass mein Hund irgendwie gut alleine zu Hause bleiben kann, an der Leine nicht zieht, Grundkommandos und dann reicht es wahrscheinlich auch.
Ein sehr, 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 sehr guter Ansatz, Justus. Ne? Also für mich ist immer das oberste Ziel, welche Wünsche und Bedürfnisse haben meine Kunden? Ich als Trainer stelle nicht meine Ziele in den Vordergrund, sondern reflektiere, kann Empfehlungen ausgeben, aber die Wünsche und Bedürfnisse sind mir am allerwichtigsten vom Menschen. Also man kann sich zumindest legitim hinterfragen, was braucht der Hund, so wie du es schon schön formuliert hast. Braucht der Hund tatsächlich ein Fußlaufen? Ja, so. Ja. Und natürlich helfen bestimmte Hörzeichen, um den Hund durchs Leben zu führen. Ich sage immer so, 5 bis 6 Hörzeichen reichen vollkommen aus, um den Hund durchs Leben zu führen. Aber, da sind wir wieder beim Punkt, die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden sollten immer Priorität haben. Und dann muss man schauen, und dann ist es die Traineraufgabe auch da abzuholen, ist dieses Ziel, was der Kunde hat, ist das realistisch in dieser Konstellation? Ist das zumutbar, erträglich für diesen Hund? Ist es möglich in dieser Konstellation? Und da muss man halt schauen, wie kann man das so reflektieren und dann gucken, dass man auf eine Ebene kommt, ne? Und das meine ich, dass man da schon nicht einfach Schablonen drauf, ja, wir machen das jetzt einfach so, sondern gucken, abwägen, was funktioniert, wo kommt der Hund her, welche Lernerfahrung hat er gemacht, welche Lernerfahrung gesammelt, welche Rasse, ja, das sind alles Faktoren, die mit einspielen, ob diese Ziele, die gewählt worden sind, überhaupt machbar sind. Und das ist dann meine Aufgabe, die Menschen dort abzuholen und gemeinsam aber auch diesen Weg zu gehen. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass ich, man muss ja auch differenzieren, was bedeutet Training, was bedeutet Coaching. Training ist ja ein sogenanntes Vortrainieren auch, dass ich zeige, wie es geht. Aber mir geht es gar nicht darum, dass die Menschen mich komplett kopieren, sondern ihren eigenen Weg gehen. Das Schönste ist für mich, wenn ich den Menschen einen Rahmen geben kann, die dort abholen kann, sie begleiten kann, aber sie ihren eigenen Weg mit diesem Hund schaffen auch. Ja, so. Und das ist für mich das Schönste, wenn sie selber auf die Lösung kommen, wenn sie selber einen Weg finden, mit meinen Anleitungen natürlich. Aber, und da ist es ja Training, Beratung und Coaching in einem. Also du bist halt nicht nur Trainer. Ne? So, und viele sagen immer, ja, wir arbeiten vor allem mit dem Menschen. Aber wenn ich das immer so ein bisschen beobachten darf und kann, ist es meine subjektive Wahrnehmung, es wird halt eben nicht gemacht, ne? Ja. So, es wird immer an den Hund rumgefummelt irgendwie und der Mensch kommt da irgendwie zu kurz und nicht abgeholt und Sachen werden nicht besprochen und ist das Scheitern vorprogrammiert tatsächlich, ne?
Ja, meinst du, das wäre so ein bisschen meine nächste Frage, wer sollte der Hundetrainer auch mit dem Hund trainieren oder sollte das nur das Herrchen oder das Frauchen machen? Wie siehst du das?
Ja, in manchen Fällen ist es sinnvoll, den Hund auch dann zu nehmen, vorzutrainieren, weil einige Menschen auch, erlebe ich, sehr, sehr unsicher sind und überhaupt nicht wissen, wie es gemacht wird. Und wenn ich sage, Hundetraining ist ein Handwerkszeug, ja, oder ist ein Handwerk, dann sollte ich in der Lage sein, auch den Hund mal zu übernehmen und zu zeigen, wie es funktionieren könnte. Ne, aber immer in Absprache mit dem Kunden auch. Ich mache das des Öfteren. Aber dann kommt es darauf an, im Nachgang, und da darf man oder muss man schauen, dass es nicht immer diesen Trainereffekt hat. So, dann kommt der Dennis und dann funktioniert das immer wieder alles. Und dann ist eine Stunde in der Woche wunderbar. Aber für mich geht es halt darum, die Handlungsfähigkeit, die Handlungskompetenz beim Kunden so zu entwickeln, dass sie in der Lage ist, diesen Hund zu führen tatsächlich. Ich kann gerne vortrainieren, eine Anleitung geben, einen Rahmen geben. Und dann ist es halt super wichtig, dass im Alltag, und jetzt kommt der Punkt wieder, dass es für die Menschen umsetzbar ist. Ich sage immer, gutes Hundetraining ist individuell und umsetzbar. Ich kann noch so einen ausgeklügelten Trainingsplan haben mit den krassesten Methoden. Wenn das nicht umsetzbar ist, dann ist das für die Katz tatsächlich. Ja, also das bringt keinen was.
Der Realitätscheck an der Stelle, einerseits zu schauen, so was sind wirklich die Ziele und komme ich da halt hin mit den Sachen, die ich habe, und das ist realistisch. Spannend. Was würdest du sagen, ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, müssen wir schauen, aber was sind so die Red Flags so gesehen oder die du bei Hundetrainern oder wenn du Hundetrainer siehst und da denkst du, boah, das geht ja gar nicht. Gibt es da Themen, die dir
Spaß haben? Also ein Thema habe ich auf jeden Fall. Gut, dass du es ansprichst. Ich finde immer dieses, wenn es in eine Extreme gerät, also so ein bisschen ideologiebehaftetes Training ist. Ja, also sprechen wir mal auf das Thema Futter an, als Beispiel, um es mal so ein bisschen zu skizzieren. Es gibt ja einige Hundeschulen und Trainer, die schließen zum Beispiel die Belohnung über Futter kategorisch aus. Und das ist mal so bei mir ein Punkt, wo ich sage, Also ich weiß, was als Hintergrund dahinter steckt, wenn man zum Beispiel mit ohne Futter arbeiten möchte, dass die soziale Wertigkeit, die soziale Kompetenz nicht in Frage gestellt wird. Das ist mir klar. Aber es kategorisch auszuschließen, finde ich als Fehler tatsächlich. Na, so, und das ist immer so bei mir so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, wenn es ins eine Extreme gerät, wenn es immer so ideologiebehaftet ist, ja, ich arbeite ohne Futter und ich mache alles nur körpersprachlich und ich mache alles nur mit Futter. Und das ist immer so ein bisschen, wo ich sage, ja, da schließt man kategorisch Sachen aus und dann ist man so mit Scheuklappen unterwegs und das finde ich halt nicht fair, auch gegenüber einem Hund, ne? So, und
diese Invalidität, die du gerade auch angesprochen hast.
Genau, ne, der eine, und wenn ich, es kommt ja immer auf das Wie an. So, natürlich sollte am Ende des Tages auch die soziale Wertigkeit des Menschen natürlich nicht in Frage gestellt werden. Aber es ist überhaupt kein Problem, auch mal Futter einzusetzen, um eine soziale Brücke auch zu schaffen, um überhaupt auch Konditionierungsprozesse zu beschleunigen. Also, und da macht man sich selber schwer. Und ich habe immer ein Problem damit, wenn das so eine Einstellung ist, die so ein bisschen behaftet ist, ja, der Hund muss das wegen mir machen. Ja, also davon sollten wir uns mal lösen tatsächlich. Also der Hund letztendlich, der braucht eine vorteilhafte Konsequenz. Ja, so, und da müssen wir uns überlegen, wie schaffe ich das, dem Hund dann eine vorteilhafte Konsequenz rauszugeben und verstärken und belohnen. Ja, so, und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, was so eine Red Flag ist für mich, also ich als persönlich jetzt, ne, also subjektive Wahrnehmung, ist, wenn es immer in eine Extreme geht. Das finde ich nicht immer so, nicht immer so gut.
Okay, und die Individualität da auf der Straße bleiben, ich glaube, das macht total Sinn.
Genau. Also die einen Hunde reagieren total super auf Futter. Und warum sollte ich denn jetzt, nur weil ich jetzt sage, ja, ich will kein Futter und so, also warum sollte ich da nicht mit Futter arbeiten am Anfang? Ich kann es ja auch wieder abbauen. Es geht ja, kommt ja immer darauf an, wie nutze ich das Futter. Wenn ich das den Kunden erkläre, wie ich das Futter nutze und was es auch überhaupt ist tatsächlich, ja, so wie man es aufbaut, wie man mit Handfütterung umgeht, ob man nach der oder während der Leistung belohnt und ob man mit Markersignal verstärkt, markiert und dann verstärkt. Das sind ja alles Themen, die ich dann kategorisch ausschließe, wenn ich sage, ja, ich arbeite komplett ohne Futter. Ja, und das finde ich immer so ein bisschen, ja. Also ich würde mir wünschen, wenn ein bisschen mehr Demut in dieser Szene ist und dass auch die Hundetrainer und Hundetrainerinnen viel mehr zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, wie du es so wahrnimmst. Ich als Trainer habe ja so die Wahrnehmung, dass es immer nur Konflikte gibt und immer Reibungen und jeder seinen Königsweg gehen möchte. Mhm. Und dann sage ich immer den schönen Satz, viele Wege führen nach Rom. Und dann kommen die Hundetrainer und die sagen, aber meiner ist am romsten. Weißt du, also das finde ich immer so ein bisschen, wir sollten viel mehr zusammenarbeiten. Statt immer zu sagen, ja, ich habe die beste Methode und ich kann das und ich bin der Beste und so, ja, und nur das ist richtig. Also diesen Anspruch auf Richtigkeit und immer dieses, nur mein Weg ist der Beste, das finde ich persönlich immer so schwierig. Wir haben mittlerweile so eine Streitkultur in Deutschland, die vor allem in diesem Bereich also extrem negativ ist. Also du kommst gar nicht mehr in Austausch, weil es nur noch darum geht, es geht gar nicht mehr um den Hund am Ende des Tages, es geht nur noch darum, um die Richtigkeit. Wer hat hier Recht? Und dann wollen sie alle Recht haben und da halte ich mich komplett halt raus. Na, also konstruktiven Austausch sehr gerne, aber nicht nach dem Motto, ich weiß alles und ihr anderen könnt alle nichts. Das finde ich immer ein bisschen
Wer hat die beste Trainingsphilosophie?
Ja.
Ja, spannend. Ein anderer Punkt, den ich mir noch gefragt habe, setzt ein guter Hundetrainer dem Training irgendwann ein Ende, beziehungsweise sagt er auch, okay, jetzt brauchst du nicht mehr in die Hundeschule kommen, jetzt haben wir die Ziele erreicht, du weißt, wie du das zu Hause umsetzt und mach mal erstmal. Oder würdest du sagen, man kann auch lebenslang?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich handhabe das so, dass ich schon gerne den Prozess des 1:1 Trainings relativ kurzfristig auch abschließen möchte. Und da schmunzeln die meisten immer, wenn ich sage, ja, ich möchte den Kunden so schnell wie möglich loswerden. Das hat aber einen.
Entweder hast du ganz, ganz viele Kunden oder du möchtest kein Geld verdienen.
Das erste ja, aber Geld verdienen möchte ich auch. Aber es geht mir darum, um den Kunden das Gefühl zu geben, auch natürlich nach diesem Coaching-Prozess es alleine zu schaffen. Darum geht es mir. Ja, also es bringt ja keinen was, wenn ich dann ein Problem jahrelang begleite. Und das überhaupt nicht quasi handelbar ist, wenn der Kunde mit dem Hund alleine ist. Das bringt ja keinem was weiter. Ja, also für mich ist es wichtig, dass der Coaching-Prozess so gestaltet wird, dass der Kunde am Ende mit seinem Hund den Weg alleine gehen kann. Das ist für mich extrem wichtig. Und das hängt aber immer davon ab, welche Herausforderungen haben wir. Und das kann mal über ein halbes Jahr gehen. Ja, ich begleite auch oftmals Kunden mit Assistenzhunden, die sich auf eine Prüfung vorbereiten. Da ist die Begleitung ein bisschen länger. Oder auch, wenn der neue Welpe ins Haus kommt, da ist die Begleitung auch schon mal ein bisschen länger. Aber wenn zum Beispiel das Thema alleine bleiben geht, ja, wenn ich da als Einzelberatung gebucht werde, dann ist das meistens in ein, zwei Sitzungen ist das auch durch tatsächlich. Ne? Oder wenn es eher so um Umstrukturierung geht, ist auch schon mal öfters mal durch. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber mir wäre es schon lieb, auf deine Frage zurückzukommen, ja, wenn der Kunde dann auch alleine mit dem Hund umgehen kann, tatsächlich, das ist mir lieb.
Dann zu sagen, okay, hier sind wir fertig, komm gerne noch hier und da mal zum Gruppentraining,
Das machen die meisten dann im Anschluss, dass sie dann sagen, ja klar, jetzt kommen wir auch zum Gruppentraining, jetzt festigen wir das Ganze nochmal in Alltagssituationen und unter starker Ablenkung, weil Gruppentraining ist natürlich immer mit starken Ablenkungen kombiniert, viele Hunde, wir treffen auf echte Fahrräder, wir treffen auf echte Läufer, Jogger, Familie mit Kinderwagen, ja, so, und dann wird das nochmal das gefestigt, was man im Einzeltraining gelernt hat, tatsächlich.
Ja, macht total Sinn. Cool. Würdest du gerne noch irgendwas loswerden zu dem Thema, wie erkenne ich einen guten Hundetrainer?
Also, ja, das ist eine Frage. Das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung tatsächlich. Also wo würde ich darauf achten tatsächlich, dass es nicht so in eine Extremrichtung geht? Ja, und dass es immer so ein gesunder Mittelweg ist. Natürlich bin ich ein Verfechter für positive Verstärkung, dass wir Verhaltensweisen vor allem verstärken, aber dieses so ideologiebehaftete, ne, dass der Trainer oder die Trainerin ruhig arbeitet mit dem Hund, dass sie auf Augenhöhe ist, das heißt, sich nicht übereinstellt. Das sind vielleicht so Sachen, die ich mitgeben möchte. Ne? Und für mich ist ganz wichtig, nochmal herauszustechen, dass es in erster Linie auch um den Menschen auch geht. Ne? Also klar trainieren wir die Hunde, dass sie eine Verhaltensänderung zeigen und dass der Hund sich ändert. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Menschen abholen. So, und ich kann nicht Hundetrainer werden, wenn ich nicht gerne mit Menschen arbeiten möchte. Ne? Also das funktioniert einfach nicht. Und da schauen, dass es empathisch ist, dass der Trainer mich abholt, dass er nicht seine Wünsche und Ziele übereinstellt, sondern die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zentriert. Das sind so Sachen, ne? Und da würde ich darauf achten tatsächlich.
Das ist das A und O. Ja, macht total Sinn. Cool, Dennis. Sehr, sehr spannende Folge.
Ja, auf jeden
Fall. Und ja, ich bin gespannt, ob jetzt ein paar Leute nochmal mit anderen Augen auf ihren Hundetrainer blicken oder vielleicht auch besonders zufrieden sind und sagen, hey, das läuft eigentlich genauso, wie ich es mir vorstelle und ich kann meine Ziele erreichen mit dem Training.
Das und ich möchte auch nochmal herausstechen, dass es wirklich wahnsinnig viele und gute Hundetrainer und Hundetrainerinnen auch gibt, ne, tatsächlich.
Kann ich bestätigen.
Also auf jeden Fall.
100%. Ja. Cool. Dennis, hat viel Spaß gemacht und dann hören wir uns bei der nächsten Episode.
Genau. Justus, dir einen schönen Tag. Bis dann.
Tschüssi. Ciao.
Ciao.